Herzen hatte oder habe. Von daher, Halleluja. Guten Morgen zusammen. Ja, ich habe was mitgebracht. Achso, jetzt muss ich erst mal das. Das ist jetzt auch neu für mich. Gut, ich hoffe, das kriege ich auch hin. Habe ich alles? Ja. Also, in den letzten Monaten ist mir immer wieder ein Begriff begegnet in einem Buch, in Predigten, im Frauenmeeting. Und weil das so gehäuft war, habe ich mir gedacht, okay, Gott will, dass ich darüber nachdenke. Und dann habe ich das für mich so bewegt. Nachdem es aber auch in dem Buch, was der vergangenen Predigtreihe zugrunde lag, auch vorkam, oder das Buch handelt davon, habe ich mir gedacht, also dann packe ich jetzt mein persönliches Zeugnis oder meine persönlichen Sachen da jetzt so in eine Predigt. Also das war übrigens, die letzten 6 Wochen war Leben mit Vision von Rick Warren, ist schon 20 Jahre alt. Christian hatte es sich von Angelika ausgeliehen, um sich für die Predigt vorzubereiten. Ich habe dann auch da drin gelesen. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn es schon so alt ist, es ist sozusagen ein Grundlagenbuch. Man kann sich so, ja, so ein bisschen TÜV, bin ich noch gut unterwegs als Christ oder ja, nochmal so wieder zu überlegen, was sind eigentlich die wichtigen Dinge in unserem Leben als Christ. Also gut, fangen wir los. Holt mal eure, was will man normalerweise am Anfang bei der Predigt, eure Bibeln? Ihr habt sie mit dabei? Okay, aber die will ich heute gar nicht. Die will ich heute gar nicht. Ich will allen Ernstes, dass ihr mal eure Personalausweise rausholt. Ernsthaft? Ihr seid unmöglich. Ihr habt sie nicht dabei? Okay, wer hat sie dabei? Also ich habe sie jetzt natürlich mit dabei. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, aber man kann ja auch mal ungewöhnliche Sachen machen. Ja, genau, diese kleine Karte. Also ich erinnere mich, wenn ich mich richtig erinnere, meine Omas, die lebten ja in der DDR, da war das, glaube ich, Pflicht. Wenn man das Haus verlassen hatte damals, musste man den Ausweis mit dabei haben. Man musste sich jederzeit ausweisen können. Also ich meine, dass es so war. Bei uns ist es nicht die Pflicht, aber man sollte ihn vielleicht trotzdem mit dabei haben. Also gut, und ich habe jetzt hier auch noch die Frau Mustermann mitgebracht. Was haben wir denn so alles? Was steht auf unserem Personalausweis drauf? Wir haben oben den Namen, eventuell einen Geburtsnamen. Wir haben den Vornamen. Wir haben unser Geburtsdatum und den Geburtsort. Wir haben unsere Staatsangehörigkeit. Dann gibt's noch unten oder auf der Rückseite unsere Augenfarbe und unsere Größe und dann noch so ein paar andere Dinge. Ja. Damit, für was ist der gut? Damit kann zum Beispiel der Jonathan bei einer Personenkontrolle, bitte Ihren Personalausweis. Er identifiziert uns damit. Oder an der Grenze zeigen wir unseren Ausweis. Es wird nachgeguckt, wer wir sind. Also meine Identität oder eure Identität wird damit überprüft. Bist du der, für den du dich ausgibst? Das ist so, steckt so dahinter auch. Solche Dinge können natürlich auch gefälscht werden, egal wie sicher sie angeblich sind. Ja genau, deswegen hat man ja zum Beispiel jetzt inzwischen angefangen, es gibt die biometrischen Passbilder, mit dem dann auch ein Computerprogramm dein Gesicht mit dem auf dem Ausweis überprüfen kann. Es gibt bei den Reisepässen inzwischen, wenn man will, den Fingerabdruck. Und gut, und bei Verbrechen benutzt man dann noch die DNA, um jemanden zu identifizieren. Okay, also ihr merkt schon, mir ist Identität immer wieder begegnet, warum auch immer, es war so. Aber was bedeutet dieser Begriff jetzt eigentlich? Hier mit dem Personalausweis ist klar, man wird identifiziert, aber was bedeutet dieses Wort jetzt so allgemein eigentlich? Also seinen sprachlichen Ursprung hat Identität im Lateinischen. Also so das Spätlateinisch oder Mittellateinisch benutzte das Wort Identitas. Und das ist sozusagen abgeleitet von dem ursprünglichen kurzen Wort idem, was so viel heißt wie eben derselbe, dieselbe, dasselbe. Also steckt das Selbst steckt da drinnen. Also etwas, das Selbst. Wobei ich das jetzt irgendwie einfach mit anfügen will. Es ist nicht das Gleiche, es ist dasselbe. Das ist ein Unterschied. Die Hanna Nehring und wir haben das gleiche Automodell von VW, nämlich einen Up. Und beide sind weiß. Es ist das gleiche Automodell. Wenn ihr aber unseren Up vor unserem Haus seht und 5 Stunden später die Route hier oben auf dem Marktplatz mit dem Up, dann habt ihr dasselbe Auto gesehen, nämlich unseren Up. Okay, das ist nur, ich finde das so einen kleinen, feinen Unterschied. Es ist nicht das Gleiche, es ist dasselbe. Identität hat mit demselben zu tun. Okay. Aber wie kann man das jetzt noch irgendwie besser umschreiben? Ich bin da immer jemand, der da sucht. Ich will das irgendwie verstehen. Wie würdet ihr jetzt Identität beschreiben, umschreiben, erklären? Ihr dürft jetzt mal. Das, was du bist. Ich selbst. Okay, Ego. Sonst noch Vorschläge? Also ich habe da natürlich im Netz gelesen und da gibt es so viele Dinge. Es gibt auch. Aha, Gott hat eine Identität. Ich bin der, ich bin. Genau, ich bin derselbe heute, gestern und in Zukunft. Und in alle Ewigkeit, ja. Okay. Es gibt auch eine nationale Identität oder was weiß ich, eine Identität einer Gruppe. Wir identifizieren uns auch, so wie wir jetzt sind, vielleicht mit unserer Gemeinde hier, weil wir die gleichen Ziele haben, also dieselben Ziele irgendwie. Also gut, die Philosophen, die haben schon vor 2000 Jahren versucht irgendwie oder gerungen, diesen Begriff irgendwie zu erklären. Er ist vielschichtig, er wird vielfältig benutzt in der Mathematik, in der Psychologie, in der Soziologie. Und also ich habe mir wirklich schwer getan, da jetzt irgendwie so eine gute Bedeutung zu finden. Ich habe eine einigermaßen einfache Beschreibung im Netz gefunden. Und die möchte ich euch kurz zeigen. Halt, jetzt habe ich zu doppelt. Also, Identität ist die einzigartige, eben nur einmal auf der Welt vorkommende Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Also genauso vielfältig wie die Blumen, die ich jetzt mal da hinten hingemacht habe. Darum ist das so bunt. Jede Blume ist unterschiedlich, jedes Ding. Jeder von uns ist einzigartig in seiner Persönlichkeitsstruktur. Dann gehört aber wohl auch mit dazu, unsere Identität steht aber auch unter dem ständigen Einfluss von 2 Faktoren, nämlich wie ich mich selbst wahrnehme und wie auch die anderen mich wahrnehmen und mir das vielleicht auch spiegeln. Und das Dritte, so eine Identität befindet sich offensichtlich auch ein Leben lang irgendwie in Entwicklung und Veränderung. Also es ist zwar dasselbe, aber wir sind dieselben, aber wir verändern uns irgendwie. Also ich meine, das sehen wir ja auch schon auf dem Personalausweis. Wer noch den Personalausweis von vor 20 Jahren hat, wir sind dieselben auf dem Ausweis. Wir sind immer noch dieselben, aber unsere Haare sind, die Haarfarbe hat sich vielleicht geändert. Wir haben auf dem Bild mehr Falten. Die Größe ist vielleicht ein wenig geringer geworden. Also es gibt eine Veränderung und wir sind trotzdem aber noch die, die wir vor 20 Jahren auch waren. Okay. Jetzt muss ich hier gucken. Genau, also Identität. Wer bin ich? Also die Frage nach diesem Selbst. Und als Christ habe ich dann auch zu fragen, naja, wer bin ich dann in Christus? Wie hat sich Gott das mit mir gedacht? Und diese Komponenten kamen jetzt schon immer eben. Im Frauenmeeting hat die Christiane Keller, Epheser 1, da geht es um Identität. Der Hans Werner hat es in seiner Predigtreihe über den Epheser auch Identität angesprochen. Wir finden es eben in der Predigtreihe und in dem Buch. Ich möchte jetzt einfach nur kurz ein paar Sachen nochmal euch zeigen. So ein paar Bibelstellen, die wir schon gehört haben, aber einfach, um es nochmal so klar zu machen. Also, wer sind wir? Wir sind nach Gottes Bild geschaffen, sagt uns die Bibel. Wir sind als Mann und Frau geschaffen. Im Psalm 139, Gott hat uns gebildet, jeden Einzelnen, und gewoben. Wir sind, jeder Einzelne, erstaunlich und ausgezeichnet gemacht. Und wir sind nicht verborgen vor Gott. Er hat uns eben gesehen, als er uns gemacht hat. Und dann dieser Vers 16, den finde ich immer wieder witzig irgendwie, den zweiten Teil. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Das ist so ein Rätselspruch, finde ich, dieser Vers. Der ist irgendwie so, ja wie, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner war? Aber Tatsache ist, es gibt offensichtlich ein Buch, wo jeder von uns einzeln irgendwie eingeschrieben ist. Da sind Dinge notiert über uns bei Gott. Gut, und der Epheser 1 hat, wir sind gesegnet mit geistlichen Segnungen. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, um heilig und tadellos zu sein. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wir sind begnadigt. Wir haben Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Vergehungen. Wir haben ein Erbteil erlangt. Wir sind Erben, jeder Einzelne von uns. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Alles Dinge, die, was auch über unsere Identität als Christ sagen. Also Gott hat uns als einzig in dieser Welt Persönlichkeiten geschaffen, mit auch einzigartigen, speziellen Gaben. Und es gibt irgendwelche Notizen über uns im Himmel. Es gibt ein Buch, wie immer wir uns das vorstellen können, wollen, ich weiß es nicht, eine Blaupause von jedem Einzelnen von uns als originelles Original bei ihm. Das ist festgeschrieben, da gibt's was. Ja gut, also genial geschaffen, einzigartig in unserer Art, besonders von Gott. Tja, und was passiert dann aber in unserem Leben? Wir sind Kinder und Erben Gottes. Und benehmen wir uns dann immer so? Wir verletzen andere und wir verletzen uns selber. Es ist so ein bisschen wie, es gibt so Spinnwebenfallen in unserem Leben, wo wir drüber stolpern oder uns verheddern. Warum? Wir sind als Originale geschaffen. Aber sobald wir auf dieser gefallenen Welt ankommen, wird dieses Original verfälscht. Behaupte ich jetzt einfach, das ist irgendwie so meine Beobachtung. Wir werden verfälscht ab dem ersten Tag, wo wir hier auf dieser Erde ankommen. Es ist so ein bisschen wie so ein Agenten-Spionagefilm. Ihr kennt es, da gibt es gefälschte Identitäten, da gibt es gefälschte Pässe, um an irgendwelche Geheimnisse oder Informationen ranzukommen, schleicht man sich ein unter falscher Identität. Und ein Spion, der vielleicht viele Jahre mit einer gefälschten Identität in einem fremden Land lebt, vergisst dann vielleicht sogar tatsächlich, wer er eigentlich ist, weil er sich die gefälschte Identität so angeeignet hat, dass er schon gar nicht mehr weiß, wer er eigentlich früher war. Also, es wird irgendwie gefälscht. Bei so einem Spionage oder Geheimdienst wird das bewusst gemacht, um eben an Informationen zu kommen. Bei uns wird diese Identität versteckt verändert. Das fällt uns nicht auf, denn eben, wir treffen als Baby, als Kind, ab dem ersten Tag, wo wir hier ankommen, Entscheidungen, um in dieser Welt, in der Familie, in die wir hineingeboren wurden, in dem Umfeld, um dort zu überleben und zurechtzukommen. Es ist unser Ziel als Kind irgendwie, dass wir das bekommen, was wir brauchen oder benötigen, damit wir uns sicher, geborgen, angenommen und versorgt fühlen. Blöderweise haben wir aber keine Erinnerung an diese Entscheidungen, die wir als Kind damals gefällt haben. Egal, ob diese Entscheidungen jetzt gut oder schlecht waren. Es geschieht da keine bewusste Abspeicherung. Wenn wir jetzt heute mit 18 uns entscheiden, ich wähle diesen Beruf, dann erinnere ich mich mit 50 da auch noch dran. Ich weiß, dass ich mich damals entschieden habe, diesen Beruf zu wählen. Aber das, was wir als Kind entschieden haben, um in dieser Welt zurechtzukommen, da erinnern wir uns an viele Dinge einfach nicht mehr. Aber diese Dinge, diese Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, können unser Denken, und sie tun es zum Teil auch, außer Gott deckt es auf, diese Entscheidungen prägen bis heute unser Denken und unser Handeln. Also wir kommen in diese Welt und irgendwie wird diese Identität von Gott, die er in uns hineingelegt hat, verfälscht, überschrieben durch diese Welt, durch die gefallene Welt, durch den Feind, sodass wir zum Teil nicht mehr die sind, die Gott eigentlich geplant hat. Und wenn wir Christ werden, dann werden wir manche biblischen Wahrheiten, so wie wir sie jetzt gerade vor uns gelesen haben, die werden wir gut leben können und gut umsetzen können. Da wird es Dinge geben, wo wir sagen, ja, das glaube ich, das weiß ich, das kann ich in meinem Leben umsetzen, das kann ich leben. Und es wird Dinge geben, die, da tun wir uns schwer. Da haben wir ungute Verhaltensweisen, Muster irgendwie, die stecken irgendwie drinnen. Und dann fragst du dich, ja, warum ist das so? Warum geht das nicht weg? Ich bin doch jetzt, ich gehe doch mit dir und mach das doch. Und ich denke, das ist so ähnlich wie, naja, wenn wir uns in den Finger schneiden, dann können wir selber ein Pflaster draufkleben. Und ich glaube, es gibt manche Dinge in unserer Seele, ja, die sind, da können wir selber Bibel lesen, da können wir selber Lobpreis machen, da können wir beten und dann ist es gut. Und dann gibt es vielleicht Dinge, die sind ein bisschen hartnäckiger. Dann sagen wir, naja gut, dann gehe ich zu meinem Hauskreis oder gehe zur Gemeindeleitung. Die sollen einfach dafür beten, dass Gott da einen Durchbruch schenkt, dass ich das umsetzen kann, was er eigentlich will, was er für mich vorgesehen hat. Ja, und dann gibt es Dinge, die sind heftig, irgendwelche heftigen Verletzungen oder heftige, schräge Sachen. Und dann, naja, dann gehen wir bei unserem Körper, gehen wir dann normalerweise dann zu einem Arzt, der ist der Profi. Und bei unserem Inneren oder bei unserer Seele, ja, da brauchen wir eben, finde ich, genauso einen Profi. Jemanden, einen Christen mit einer ordentlich fundierten Ausbildung irgendwie für Seelsorge. Weil dann kann ich mit dem seiner Begleitung und mit Gottes Führung einfach in den Keller runtersteigen, wo so Dinge sind, die irgendwie mir noch Probleme machen. Und schauen, was da so lagert an Verfälschungen, wo die Welt Dinge verfälscht hat. Das habe ich vor ein paar Jahren für mich gemacht. Ich habe mir da jemanden gesucht als Begleitung und dank Zöllners Tipp, damals habe ich da echt eine klasse Fachfrau gefunden. Und weil wir heute den Sonntag der Zeugnisse offensichtlich haben, passt es da auch. Das ist im Grunde ein Zeugnis. Ein Erlebnis, was ich dann mit Gott hatte, wo er eine bewusste Festlegung aufgedeckt hat, von der ich keinen blassen Schimmer hatte. Zwei Dinge zum Verständnis voraus. Ich war mit 4 und 6 Jahren jeweils eine Woche im Krankenhaus. Für nichts Kompliziertes, Mandeln rausnehmen, Polypen rausnehmen. Ich habe Erinnerungen an einzelne Szenen. Und ich wusste schon immer, dass mich das echt mich negativ geprägt hat. Also da waren Dinge, die mir nicht gut getan haben. Und ich habe dann auch in der Zeit jetzt da Heilung erfahren darüber. Okay. Und wenn ich jetzt so ein Erlebnis erzähle, dann ist es auch immer schwierig, das, was sich dann in meinem Kopf irgendwie und im Gebet abgespielt hat, jetzt irgendwie chronologisch weiterzugeben. Und Bilder und Gefühle kommen da oft gleichzeitig. Und so ein Eindruck puzzelt sich dann auch über Tage zusammen. Also ich hoffe, ich kriege es jetzt irgendwie sinnvoll hin. Also ich war da bei einem Gespräch bei meiner Seelsorgerin und so das Endresultat war, ich habe dieses Wort einzigartig mitgenommen. Also ich bin einzigartig. Wir haben das irgendwie nochmal besprochen und nochmal geguckt, warum mir das vielleicht schwerfällt. Also es war sozusagen meine Hausaufgabe, mit diesem Wort einzigartig drüber nachzudenken, es irgendwie zu zerlegen, in mich reinzunehmen und halt einfach dafür zu beten, ja, dass mir das klar ist, ich bin einzigartig. Und ich bin einzig in meiner Art. Und als ich da so sitze, schallt es wirklich so wie aus dem Off in meine Gedanken hinein. Ja, sei aber ja schön ein artiges Kind, sei schönartig. Und dann war ich verwirrt. Und man dachte, was soll jetzt das? Also ich denke über einzigartig nach, über besonders. Und jetzt kommt dieses, sei schönartig. Natürlich hängt das hinten dran am einzigartig, aber ich war trotzdem, ich konnte zunächst nichts damit anfangen. Also so, wie komme ich da jetzt drauf? Wie kommt mein Hirn da drauf? Wer hat das gesagt? Warum nicht brav, sondern artig? Artig ist so ein spezielles Wort. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eben meine Mutter aus Leipzig, aus dem Großbürgertum, wo sie mal aufgewachsen ist, irgendwie mitgebracht hat, weil so richtig bayerisch ist es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich konnte mich an keine Szene erinnern, dass man das zu mir gesagt hat, aber es fühlte sich vertraut an. Also, und es erzeugte aber Druck in mir. Ich habe gemerkt, wie das war irgendwie negativ belegt. Also, dann habe ich gedacht, also Herr, was fange ich jetzt damit an? Sei ein artiges Kind. Weiter im Gebet. Irgendwie Tage später ploppte in mir eine Szene aus dem Krankenhaus auf, die ich nicht kannte, die mir nicht präsent war, wo ich aber schon glaube, dass sie stattgefunden hat. Ich stehe als Kind im Krankenhaus, so in dem Vorraum, also nicht in meinem Bett, und mir steht gegenüber eine Krankenschwester und die sagt, wenn du jetzt nicht artig bist, dann holen dich deine Eltern nicht nach Hause. Die wollen nämlich kein unartiges Kind zu Hause haben. Und das läuft dann wie so ein Film ab. Du denkst, was denke ich jetzt hier? Was passiert hier? Ich war erstmal für mich derart irgendwie erschüttert und geschockt und getroffen über diese Aussage und habe gedacht, ist das jetzt wirklich hat das so stattgefunden? Aber ich merkte dann auch irgendwie, wie das in mir als Kind Entsetzen ausgelöst hat. Angst, Panik irgendwie. Also, hallo, ich will doch nach Hause zu meinen Eltern. Und in dem Moment irgendwie, also du denkst dann über das nach, du sortierst es, in dem Moment dämmerte mir, ja, ich war mein ganzes Leben lang artig. Ich habe diese Festlegung damals getroffen. ich muss artig sein, sonst holt man mich nicht nach Hause zurück. Ich bin artig, damit Gott mich holt. Also so der Umkehrschluss. Das, was für meine Eltern galt, habe ich dann mit in mein Christsein mit hineingenommen. Das nehmen wir dann mit hinein. Ich muss artig sein, damit Gott mich auch abholt. Also keine Fehler machen, nicht unartig sein. Also, dann ging es irgendwie wieder weiter im Gebet. Und irgendwann an einem Tag ging die Szene tatsächlich weiter. Ich habe dann gesagt, naja, okay, ich weiß jetzt diese Festlegung, Herr, die muss jetzt gebrochen werden. Das will ich nicht mehr. Es muss da eine Lösung dafür geben. Zeig mir das bitte. Also, ein paar Tage später stehe ich da sozusagen wieder vor dieser Krankenschwester und versuche es zu realisieren. Und in dem Moment geht vom Krankenhausgang aus die Türe auf. Ein Mann kommt resolut hereinspaziert, geht auf uns zwei zu und sagt, jetzt ist aber genug, jetzt langt's. Ich hole auch unartige Kinder nach Hause. Komm, wir gehen heim. Es war der nächste Ding. Also er beugt sich, nimmt mich auf den Arm. Ich automatisch klammere mich so an ihn, so wie halt wie ein Kleinkind, was so auf die Hüfte setzt, sich die Beine umklammert, die Arme um den Hals und den Kopf auf die Schulter irgendwie. Das war so ein Ding. Er nimmt mich und ich mache das irgendwie. Weil ich wusste, ja, da bin ich jetzt geboren, der holt mich tatsächlich heim, der lässt mich nicht hier. Der nächste Gedanke war aber dann, wer ist das jetzt überhaupt? Kann ich dem überhaupt trauen? Der holt unartige Kinder heim? Wer ist das? Und ja, es war dann schon irgendwie klar, ja, das ist Jesus, der holt mich jetzt. Der löst jetzt diese Situation auf für mich. Er holt mich nach Hause. Er holt mich zum Vater und das war dann auch. Wir sind nach Hause gegangen. Wir sind sozusagen zum Vater gegangen und dann genauso wie du, wenn ein Kind du auf dem Arm hast und sieht seine Mutter meinetwegen, dann löst sich's auch und macht so, ich will zu meiner Mutter. Dann war das irgendwie auch so wieder die Szene. Ich habe den Vater gesehen und wusste, okay, da will ich jetzt hin, weil da gibt's Erlösung. Der nimmt mich einfach so, wie ich bin. Ja, genau, das waren feuchte Tage, kann ich euch sagen. Ich konnte da heulen, ich konnte diese Angst abheulen, dieses Gefangensein in dem Ding. Ich konnte heulen vor Erkenntnis, vor Heilung, vor Dankbarkeit, was Gott in diese Situation reingeschenkt hat. Diese Erlösung. Und einfach die Tatsache, dass Gott Dinge aufdeckt, die mir nicht bewusst waren. Ich wusste davon nichts. Aber diese Dinge haben mein Leben lang Jahrzehnte geprägt. Diese Festlegung, ich muss ja artig sein, hat mich geprägt. Und klar, können wir jetzt im Nachgang sagen, ja, ja, die Antje, die war schon immer so ein bisschen artig. Hätte ich dir schon vorher sagen können, aber es hat mein Leben negativ geprägt und damit habe ich auch andere wieder negativ geprägt durch mein Tun. So ein Mist, oder? Also und Gott kommt da jetzt hinein, er verändert dann auch diese Situation. Also es war jetzt nicht nur diese Erkenntnis, dass diese Krankenschwester das zu mir gesagt hat und damit was fest und ich eine Festlegung getroffen habe, sondern er hat wirklich die Szene benutzt und ist da hineingekommen und hat sie aufgelöst für mich, hat da Lösung hinein geschenkt und heilt und jetzt merke ich, wie diese Dinge, wie diese Erlösung sich langsam in mein Denken, mein Fühlen, Handeln praktisch durchsetzt und festsetzt. Das ist dann auch nicht mit diesem Ding dann erledigt gewesen. Ich versuche immer noch artig zu sein. Nur jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu reflektieren und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann kann ich auch sagen, ja, jetzt mal aufpassen, will ich jetzt artig sein? Oder mache ich es aus Gehorsam und aus Freude raus? Und vorher war ich dem Ganzen aber ausgeliefert. Es war ein Muster, in das ich nicht hineingeschaut habe. Ich musste da irgendwie so handeln. Ja, jetzt gibt es noch zwei Sachen hinterher. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir deswegen immer alle unartig sein sollen. Ich glaube, es ist ein Unterschied eben. Dieses Artig war bei mir artig aus Angst heraus. Aus der Angst, dass mich irgendjemand irgendwo vergisst oder lässt. Also ich war artig, weil ich von Gott mit nach Hause genommen werden will. Und das ist was anderes, als wenn ich gehorsam bin, Gott gegenüber, aus dem Wissen heraus, dass ich schon angenommen bin. Okay? Wenn ich wirklich weiß, ich bin bei Gott angenommen, dann kann ich auch gehorsam sein. Dann kann ich auch mal was machen, was mir vielleicht nicht so passt, weil ich weiß, dass es jetzt einfach richtig ist. Aber dieses Artig, das hatte diesen Angstfaktor und das war dann nicht in Ordnung. Und das Zweite ist, ein anderes Kind hätte vielleicht ganz anders auf diese Situation reagiert. Das war jetzt einfach meine persönliche Reaktion. Ein anderes Kind mit irgendwie, was sich da sicherer in seiner selbst gewesen wäre, das hätte doch gesagt, oh, ist mir doch egal, was du sagst, ich weiß, dass meine Eltern mich abholen. Es war halt jetzt meine persönliche Geschichte. Eine Fälschung wurde entlarvt und ein Stück meiner Identität in Gott wurde wiederhergestellt. Freiheit. Und ich denke, dass dann unser Leben manchmal so ist oder unser Leben auch als Christ ist dann so manchmal wie, finde die Unterschiede oder finde die Fälschung. Wenn wir mit Gott leben, dann ist es sein Ziel, dass wir immer mehr zu dem werden, wie er sich's gedacht hat. Und dann besteht unser Leben durchaus darin, die Fehler zu suchen mit Gottes Hilfe. Das heißt jetzt nicht, dass wir anfangen müssen, da suchi, Gott führt es dann schon. Aber dass uns klar ist, dass es da sozusagen eine Fälschung gibt und ein Original. Und, findet das? Ja? Also, der Kuchen. Hier unten gibt es einen Kuchen, hier gibt es Plätzchen. Weiter? Hinter dir, der Freddy. Ja, Freddy, mach du. Da fehlt ein Geschenk. Oh, oder das ist hier... Ja, das Geschenkpapier ist anders, genau. Noch jemand? Ah, ja, das kann jetzt vielleicht daran liegen, dass ich das nicht exakt ein, aber die hat diese Punkte dazwischen und hier hat sie keine Punkte. Roland? Ja, genau, die ist anders und die. Ja, genau, also, Freddy? Das glaube ich ein Kamin, halt so typisch, ja genau, hier gibt es Herzen und hier gibt es Sterne. Ja gut, also unser Leben als Christ ist so ein bisschen, dass wir diese Dinge auch von uns von Gott zeigen lassen, damit wir genau die werden, die er sich gedacht hat. Okay, dann habe ich noch den Korinther. Den hatte, glaube ich, der Hans Werner auch erst letzthin oder irgendjemand. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ja, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn und wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk des Geistes. Und in dem Buch wird C.S. Lewis noch zitiert, der irgendwann mal geschrieben hat, je mehr wir uns Gott hingeben, desto stärker finden wir zu uns selbst, weil er uns gemacht hat. Er hat die unterschiedlichen Menschen, die sie und ich sind, sein sollen, erfunden. Ja, genau, sorry. Je mehr ich mich Christus zuwende und mich seiner Persönlichkeit unterwerfe, desto mehr entwickle ich meine wahre Persönlichkeit, also meine wahre Identität. Ja, und so können wir mit unserem immer mehr geheilten Persönlichkeit in dieser Welt leben. Und wir können in diese Welt Liebe reinbringen, die nicht von dieser Welt ist. Wir können in diese Welt eine Barmherzigkeit hineinbringen, die nicht von dieser Welt ist. Wir können Weisheit, die nicht von dieser Welt ist, in diese Welt hineinsprechen. Punkt, Punkt, Punkt. Als diese Originale, wie wir hier sitzen und wie es sich Gott gedacht hat. Amen, das war's.